Diese Folge wird freundlicherweise unterstützt von Odenwolf. Odenwolf, dein Partner, wenn es um hochwertige Messer und Outdoor-Equipment geht. Klicke jetzt einfach auf den Link in der Beschreibung, da erfährst du alles, was du wissen musst. Oder gehe auf www.odenwolf.shop. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir auf Sendung. Es ist mal wieder Zeit für eine Podcast-Folge. Heute eine kuschelig-herbstliche. Wenn ihr das Ding hört, vielleicht nicht mehr, aber jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 10.06.2024, 20:19 Uhr, und hier ist der Herbst eingebrochen. Wer hätte es gedacht, dass auch mal im Juni der Herbst ist. Heute ist wirklich, da kannst du dir einen Schal umziehen, um Hals ziehen, ist schon richtig. Eine kleine Steppjacke überwerfen und dann irgendwie zusehen, dass du durch den Tag kommst, ohne dich zu erkälten. Es ist wirklich knackig kalt für den Sommer. Wir haben jetzt gerade 15 Grad. Es geht heute Nacht runter auf 9 Grad, was ich schon nicht so geil finde für den Sommer, und die Aussichten für die nächsten Tage, also jetzt am Freitag, wenn die Folge rauskommt, habt ihr gerade 22 Grad, immerhin, aber nachts auch 9, und dann geht es auf 24 Grad hoch, zumindest laut Apple. Man muss aber sagen, dass Apple, die Apple Wetter-App, die mit Abstand unzuverlässigste Wetter-App ist, die ich je auf irgendeinem Smartphone gesehen habe. Wenn du nämlich vergleichsweise googelst nach dem Wetter und einfach nur das Google-Wetter nutzt, no front, aber das zeigt dir immer das richtige Wetter an. Also viel eher als Apple. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, die berechnen das irgendwie anders und dadurch ist das irgendwie in Deutschland fehlerhaft. Es hilft alles nichts. Ich habe heute eine total sachte Tonspur irgendwie. Für ist das hier alles ein bisschen leise heute. Naja, muss ich hochregeln. Ich hoffe, du hast eine ganz laute, dass sich das richtig widerspricht. Mein lieber Maurus, du bist auch da. Servus.
Servus, ich bin auch dabei.
Ja, erstmal möchte ich jetzt, da habe ich gerade mich schon drauf vorbereitet, sagen, wie hier die Lage ist. Ich sitze am Schreibtisch, seit vielen, vielen Stunden eigentlich schon, an meinem Holzschreibtisch, alter Eichenholzschreibtisch, wirklich eine schöne Tischplatte. Also eigentlich mein Schreibtisch, um den mal kurz zu beschreiben, es ist eine Holzplatte, aufgebockt auf zwei Tapezierfüßen, so diese Dinger, diese Stützen. Und darauf ist ja also diese Eichenplatte, und auf dieser Eichenplatte steht gerade eine kleine Laterne, die ein kleines gelbliches Licht abgibt. Ansonsten ist hier kein Licht an, es ist draußen sehr, sehr düster, und ich trinke gerade einen Tee, und zwar einen Yogi-Tee, den kennen bestimmt viele, das sind meine Lieblingstees. Da steht erstmal immer auf dem Zettelchen an dem Beutel was drauf, in dem Falle steht da drauf: Deine Überzeugung ist deine Stärke. Und jetzt möchte ich die Zutatenliste vorlesen. Und zwar ist das eine ayurvedische Gewürztee-Mischung mit den Zutaten Kakaoschalen, sind 56%. Dann als nächstes haben wir Zimt mit 15%. Das ist also fast schon, ich finde, er schmeckt überhaupt nicht weihnachtlich. Ja, er schmeckt nicht so. Es hört sich so an, aber komischerweise, er schmeckt nicht so. Naja, dann kommt Süßholz, ist eigentlich auch weihnachtlich. Dann Karob?
Sagt man
nicht. Keine Ahnung, was das ist. Gerstenmalz ist sogar drin. Ja, das ist fast so ein Malzbiertee. fettarmes Kakaopulver. Kardamom ist auch eigentlich eher was Weihnachtliches. Ingwer, Nelken, Ingweröl. Schwarzer Pfeffer, Vanilleextrakt, Zimtöl und Vanilleschoten. Und daraus ergibt sich ein herrlicher Bio-Yogi-Schokotee. Da steht, entdeckst du ein harmonisches Geschmackserlebnis. Ich kann hier nicht sprechen. Die Mischung aus feinem Kakao, würzigem Zimt und süßen Lakritzstücken, da habe ich auch noch nicht geschmeckt, verwöhnt deine Sinne. Gönn dir den süßen Genuss und genieße einen Moment der Entspannung. Ich glaube, die Hälfte der Leute, die das jetzt gehört hat, hat schon gleich so, was ist das denn? Und die anderen finden es vielleicht ganz geil.
Ich finde, es klingt nicht so wirklich nach einem Tee, sondern es könnte auch ein Kakao sein.
Ja, oder vielleicht sogar so ein wie nennen sich die Dinger? Ein Lebkuchen oder sowas von der Mischung, ne? Irgendwas, es schmeckt auch, vielleicht ein ganz klein wenig nach Lebkuchen. Kann man schon sagen, wenn man jetzt so die Zutatenliste vorgelesen hat. Ist aber ein sehr wohltuender Tee, ein sehr beruhigender Tee sowieso. Die Yogi-Tees für alle die mal nach einem entspannenden Tee suchen, der wirklich entspannt, dann einfach mal einen Yogi-Tee. Kostet die Packung 2 Euro oder so oder 3, keine Ahnung. Ist, also auf jeden Fall macht es euch jetzt nicht pleite.
Ist das ein Blue-Tee da, was hast
du? Selbstverständlich. In Tees unbedingt, mein großer Appell an euch, nur Bio-Tee kaufen. Nicht-Bio-Tees sind extrem Pestizide verseucht. So sehr, dass man es kaum aushalten kann. Gab gerade eine Studie dazu. Fast alle Nicht-Bio-Tees sind da durchgefallen und zwar mit Abstand. Da hängen ganz viele Pestizide in den Teestückchen in dem Beutel. Also unbedingt Bio-Tees kaufen, bitte. Ganz wichtig. Für die Gesundheit. Auf jeden Fall, die Yogi-Tees sind wirklich erstklassig. Die haben aber halt auch einen Geschmack, den vielleicht nicht jeder mag, weil die halt oft mit diesem Süßholz und so weiter zu tun haben. Ich habe den damals auf der Fahrradtour nach Rom Felix angeboten. Ich hatte genau 2 Beutel mit, für jeden einen. Und ich habe die mitgenommen für einen besonderen Moment. Wenn wir irgendwo sehr, sehr schön sitzen, dann machen wir uns diesen Tee, habe ich mir gedacht. Und irgendwann kam dieser Moment am Aachensee, an der Grenze zu Österreich, gerade in den Bergen angekommen. Und es wurde abenteuerlicher, die Tour. Irgendwie konnten wir Italien schon riechen. Und der Aachensee ist wirklich ein fantastisch schöner See. Der Campingplatz, an dem wir da waren, war auch fantastisch schön. Wir haben vorher, weiß ich noch, so eine Nudelpfanne gegessen. Und danach gab es diesen Tee. Und dann saßen wir da direkt mit Blick aufs Wasser auf diesem Campingplatz. Und es war so herrlich, dieser Tee. Und Felix berichtet immer noch öfter von diesem Moment mit dem Tee, weil der so besonders war. Ja. Das könnte jetzt doch die perfekte Yogi-Tee-Werbung sein. Wo bleibt der Werbedeal?
Ja, wa? Ich habe gerade gesehen, dass da auch Ingwer ganz oft drin ist.
Ja, Ingwer auch. Ja, wichtig auch. Aber da natürlich frischer Ingwer wesentlich gesünder. Aber auch da schon mal nicht verkehrt. Und vor allem immer auf diesen Pappdingern steht ein weiser Spruch für den Tag. In dem Falle eben, wie gesagt, deine Überzeugung ist deine Stärke. Und mit diesen Worten starten wir in die heute etwas kürzere Folge. Ich bin ein bisschen heute ein bisschen ruhiger drauf, ein bisschen auch hab gar nicht so, ich weiß nicht. Das Wetter, das schlägt mir hier ein bisschen aufs Gemüt. Ich weiß auch nicht, das ist ja alles irgendwie nichts. Gerade waren Wahlen, die Wahlen sind ein bisschen seltsam ausgefallen, wenn man das mal positiv, wenn man das noch nett formulieren will. Gerade in der Gegend, in der man hier unterwegs ist, ist das alles so ein bisschen, ja, wenn man so sich den Osten anguckt, ist alles, naja, ging halt in eine Richtung, ne? Und die Richtung ist nicht links, sag ich mal.
Blau.
Ja, ja. Wie sagt man immer so schön, sei schlau, wähle blau. So war doch immer der Spruch unter sämtlichen Videos. Wenn es irgendein Video gab, wo irgendwas mit Ausländern war, dann wurde da drunter immer geschrieben, sei schlau, wähle blau.
Echt, ja?
Ja. Und das haben natürlich nicht die alten Leute geschrieben, das haben die jungen Leute geschrieben. Das ist alles schon, muss ich sagen, Wahnsinn. Vielleicht gibt es auch hier Zuhörer, die sich für diese Partei entschieden haben bei der Wahl, aus welchen Gründen auch immer. Es gäbe sicherlich Podcasts, die da besser drauf eingehen können und nochmal besser ihren Senf dazu geben können. Ich verweise da mal auf Fest und Flauschig, die mit Sicherheit das ein oder andere Wörtchen dazu verlieren werden. Schade, dass jetzt gerade Montag ist, weil, Mittwoch kommt eine Sendung, Der Mittwoch mal einschalten bei Fest und Flauschig. Da kann ich übrigens auch die letzte Folge extrem empfehlen. Das war eine richtig gute Folge, die letzte Folge. Bin ja ein geheimer Fest und Flauschig-Fan, wissen viele. Viele vielleicht auch nicht, aber
du hast auch ein riesengroßes Poster über deinem Bett.
Ja, von Jan Böhmermann, nackt.
Ja.
Ja, und daneben, das ist ein richtig geiles Poster, das ich selber gebaut. Auf der einen Seite vom Bett hängt Jan Böhmermann nackt, dann eine Telefonschnur, so eine gedrehte. Jan Böhmermann hat einen Hörer in der Hand, die Schnur geht rüber zu der Hand von Olli Schulz, der ebenfalls nackt im Bett liegt, zu seinem Telefonhörer. Das ist eine echte Telefonschnur, die diese zwei Plakate miteinander verbindet und rechts und links jeweils Olli Schulz und Jan Böhmermann in ihrer vollsten Pracht.
Ja.
Ist doch eigentlich geil, oder, die Idee?
Und an ihren Gemächt kannst du dann irgendwas aufhängen.
Ja, am Gemächt, das ist quasi ein Halter für zum Beispiel Antiquitäten, also so alte Lampen zum Beispiel. Ich habe da meine Laterne, die ich jetzt hier auch gerade anhab, die funktioniert noch mit wie heißt das?
Weiß, was du meinst. Nicht
Benzin, wie heißt das denn?
Aber,
nee, ist auch nicht Spiritus, es ist, wie heißt denn das Zeug? Das
Petroleum.
Ist eine Petroleumlampe, ja genau, eine Petroleumlampe hänge ich da immer ran. Da muss man aufpassen, dass die nicht umkippt. Meistens an Olli Schulz sein Gemächt, da kommt die Petroleumlampe, weil ich habe das Gefühl, dass das Gemächt vom Olli ein bisschen stärker ist, ne, um diese Lampe zu halten.
Fällt mir übrigens immer, wenn ich sowas höre, mit so seltenen Sachen, denke ich immer an Bares für Rares. Ja, ja. Ich würde mal sagen, 10er steige ich mal ein, wa?
Ich finde das geil, die Serie ist nach wie vor echt cool. Ja,
die ist wirklich cool. Na, Paul, was hast du denn hier mitgebracht?
Ja, ich habe hier einen Deckel mitgebracht von einer Dose, die ich mal geerbt habe von meinem Uropa. Die Dose ist leider abhanden gekommen bei einem Umzug, aber diesen Deckel habe ich noch. Und mir wurde damals gesagt, dass der aus purem Elefantenkot gefertigt sein soll. Und da wollte ich jetzt mal schauen, was ich dafür noch kriege.
Das ist ja Wahnsinn. Also, und was hast du jetzt da vorgestellt? Was willst du bekommen dafür?
Ja, also mindestens wollte ich mal 50 Euro. Habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ein Elefantencode, historischer Elefantencode geht wohl ganz gut bei, auch bei eBay Kleinanzeigen und bei verschiedensten Leuten ganz gut über den Tresen noch.
Ah, ja, aber das Gute ist, wir haben ja jemanden hier gefunden und zwar ist es hier der Seppel.
Der Seppel macht die Expertise jetzt.
Genau, weil der ist nämlich Feinschmecker. Und
ja, verstehe.
Der kann das genau absolut 1:1 sagen, wie viel das Ding wert hat. Und ja, wir gucken mal rüber. Oh, er kriegt schon große Augen, wie ich sehe. Und oh, ich höre, ja. Also er sagt, 50 Euro, das ist ein Bruchteil. Du kannst noch eine Null ranhängen, mein Lieber.
500?
500. Und damit solltest du auch einsteigen.
Da bin ich jetzt aber echt baff.
Ja. Wie gesagt, das ist wirklich eine richtige Rarität. Das gibt es auch wohl nur noch 2 Stück wirklich im ganzen Osten.
In Zentralasien, im Zentralosten Deutschlands.
Ja. 2 Stück.
Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Das kam ja auch aus dieser Sendung, ne?
Ja, mit den zwei älteren
mit dem Pärchen. Ja. Wo der Mann offensichtlich nicht die Hosen anhatte.
Das stimmt.
Ich möchte dich mal was fragen. Rate mal, was ich gerade in meinen Händen halte.
Ein Kronkorken.
Nein. Ich mache mal einen Soundcheck für dich. Es hat 2 Seiten. Oben, so, unten. Hast du einen Unterschied gehört?
Nee.
Warte mal, ich mache das mal an der Tasse, dann hörst du das besser. Eine Seite so, die andere Seite.
Irgendwas Hohles oder so. Was ist das?
Es ist etwas Gefülltes.
Gefülltes?
Ja.
Eine gefüllte Paprika?
Nein. Wie kann die denn ein metallendes Geräusch abgeben, mein Lieber?
Na, weil da noch eine Gabel drin ist. Nee, keine Ahnung, was ist es denn?
Es ist eine Patrone.
Ach, die Patrone.
Ja, es ist eine rote Schrotmunition, die ich mal gefunden habe.
Natürlich und die, leer.
Die ist natürlich leer, ja. Aber wunderschön, wie ich finde. Nee, eigentlich nicht. Ist was zum Töten. Deswegen etwas, was man natürlich nicht verherrlichen sollte. Aber habe ich hier auf dem Schreibtisch stehen, steht hier schon lange, wollte ich jetzt ja mal mit dir das kleine Ratespiel mal lassen. Machen! Mann! Es ist aber auch wirklich, also ich war, weißt du, was das Problem ist, warum ich heute nicht so gut reden kann? Weil ich heute mit fast noch niemandem gesprochen habe. Ich habe so Tage, anders als du, der ja ein bisschen, also dein Job findet ja draußen statt, du bist unter Menschen, du unterhältst dich ab und an mal, sag ich mal. Ich unterhalte mich ja hier quasi gar nicht. Ich stehe morgens auf, erledige all meine Aufgaben und dann setze ich mich an den Schreibtisch, aber spreche, wenn ich jetzt nicht irgendein Telefonat habe oder so, mit niemandem. Und das ist manchmal ein bisschen,
das stimmt nicht aber nur, wirklich. Du bist dann einfach wirklich, also allerhöchstens mal mit dem Notar oder so.
Ja. Ja, aber das ist wirklich eigentlich, das ist das Schlimmste an diesem Job. Das Allerschlimmste an diesem Job ist tatsächlich die Einsamkeit, kann man schon fast sagen, des Alleinearbeitens, weil man halt nicht unter Leute kommt. Und das ist manchmal so, dass ich denke, boah, ich muss noch was anderes machen. Ich muss noch irgendwas machen, was wo ich unter Leute komme, weil das ist irgendwie nervig. Das ist was.
Ich glaube, es ist auch nochmal anders, wenn man zu zweit im Büro zum Beispiel ist.
Ja, natürlich. Eine Person reicht ja schon, aber es ist halt nicht der Fall. Ne? Da müsste ich mir jemanden anstellen, der hier ständig für mich arbeitet.
Oder einfach nur da ist zum Quatschen.
Einfach nur jemanden anstellen zum Quatschen, ja. Nee, so ein Gegenüberschreibtisch wäre schon cool. Wo man so einfach geile Sachen umsetzt und so. Ja, das muss ich schon sagen, das ist der größte Minuspunkt. Nicht die Steuern sind der größte Minuspunkt oder das unkontinuierliche Gleichgewicht von dem, was man mit YouTube verdient, was mal mehr, mal weniger ist, sondern der Punkt, dass man alleine ständig am Schreibtisch ist und schneidet und schneidet und schneidet. Und das ist wirklich eine Sache, die habe ich nicht unterschätzt, aber das ist schon manchmal. Ach, und heute ist wirklich so ein Tag, da hatte ich auch keinen Bock. Das Video macht auch keinen Spaß, was ich gerade schneide. Da sieht man halt mal, ne, früher habe ich das zu 100% aus einer Leidenschaft rausgemacht, diesen Schnitt auch. Aber inzwischen ist es halt auch ein Beruf und da musst du halt dieses Video schneiden, ne? Ob dir Spaß macht oder nicht. Und es gibt durchaus Videos, die machen mir Freude. Und dann gibt es Videos, die machen mir nicht so viel Freude. Und das hier ist jetzt so ein Video. Das macht mir nicht so viel Freude irgendwie. Das davor zum Beispiel habe ich gestern noch zu Ende gemacht. Nee, das habe ich heute noch zu Ende gemacht. Das hat mir extrem viel Freude gemacht, weil das so einen schönen emotionalen Part hat. Ich liebe ja die emotionalen Parts. Wenn man mich fragen würde, was ich am liebsten schneide, ist es auf jeden Fall dieser Teil, der so. Ach, da, gestern habe ich ein Video geschnitten. Da waren wir im Haus. Das heißt, hieß, glaube ich, so Haus Da Vinci oder sowas. Das war. Da hat ein drogensüchtiger Künstler drin gelebt. Leider ist ein Großteil des Wohnhauses ziemlich zerstört und dran ramponiert von Vandalen, die da ihr Unwesen getrieben haben. Aber es gibt da quasi noch so einen Geheimraum, so einen geheimen Raum auf dem Dachboden nämlich, ist das ehemalige Atelier dieses Künstlers. Und sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist extrem geheimnisvoll und irgendwie verzaubernd, weil es ist ein Holzgiebel, ein ganz alter Dachboden, wo das Licht an dem Tag, wo wir dort waren, oben durchs alte Dachfenster reingebrochen ist. Und unten war wirklich viel zerstört und viel auch so trist, so einfach nicht schön, irgendwie auch wild, so komische Schaufensterpuppen, nackte, die dann aber so entstellt waren und alles so ein bisschen Psycho. Und oben aber war so, da hat man so gemerkt, das habe ich im Video auch gesagt, da hat man wirklich gemerkt, was wirklich die Leidenschaft desjenigen war, der dort gelebt hat, weil da waren hunderte selbstgemalte Bilder. Also wirklich, wie, man kann sich das nicht ausdenken, der ganze Dachboden war voller selbstgemalter Bilder, Landschaften, Porträts,
richtiger alles, Künstler.
Was. Ein richtiger, echter Künstler, der da oben sein Atelier hatte und da war so ein Frieden oben auf dem Dachboden und das galt es nochmal ganz anders zu unterstreichen, deswegen habe ich, das mache ich in ganz seltenen Fällen, mal kein rein, wie nennt sich das, instrumentales Lied genommen, wo keiner singt, sondern mal ein Lied genommen, wo wirklich auch jemand singt, also wo jemand einen Text singt. Der eben meiner Meinung nach ganz gut passt. Da habe ich mich heute, glaube ich, noch zu entschieden, dieses Lied zu nehmen. Und da bin ich sehr zufrieden mit, weil mir war das echt wichtig, da so zu filmen, dass ich jedes einzelne Bild, was ich da sehe und was gut aussieht, einmal filme, um sozusagen einen kleinen, wie so eine Erinnerung an diesen Mann da in dem Video zu verewigen. Mal sehen. Also, das ist, das war ein verrückter Dreh. Es fing an mit einem jungen Franzosen, einem Nachbarn, der auf einmal hinter uns stand, mit einem riesigen Dolch in der Hand.
Ach, ja, da war ja. Uns. Das wolltest du mir, ja.
Dann war Frankie weg. Ja, der kam aufs Gelände. Es kam auf einmal einfach ein Mann mit Dolch aufs Gelände. Es war so stumpf und schlicht, wie es ist, so war's. Wir unterhalten uns, weil wir waren zu dritt und einer hat drin gefilmt, die anderen beiden, sprich Harald und ich, haben draußen gewartet, bis wir sozusagen freie Bahn hatten in den Räumen, wo wir filmen wollten. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, ob wir überhaupt filmen wollen, weil es so zerstört war. Wir sind halt hingekommen und hatten Bilder zu diesem Haus und es war perfekt eingerichtet. Jeder Stein stand auf dem anderen. Wir kamen da an und alles war zerstört. Bücherregale umgestoßen, Sofas umgekippt, alles durcheinander und kaputt. Und da hatten wir gar keinen Bock mehr zu filmen erst und haben dann echt lange diskutiert, filmen wir es jetzt oder nicht, was spricht dafür, was spricht dagegen. Da wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass das Atelier oben ist. Und dann kam auf einmal, habe ich mich umgedreht und meinte, Harald, da kommt jemand, der hat ein Messer in der Hand. Und dann war auch schon da.
Da kamen doch wieder die Vibes von dem Übergriff.
Ja. Auf jeden Fall, die kamen ja mehrfach. Ne? Das war ja nicht die einzige Situation auf dieser Tour. Zu einem anderen Zeitpunkt wurden wir doch verfolgt. Das hatte ich, glaube ich, habe ich das schon in der Podcast-Folge erzählt, dass wir verfolgt wurden?
Nee, ich glaube nicht. Da wolltest
das erzähle ich auch erzählen, gleich. Ja, das erzähle ich auch gleich. Wir haben, glaube ich, über die Frankreich-Tour überhaupt nicht gesprochen, weil irgendwie ein anderes Thema da gerade war oder so. Und dann haben wir die Frankreich-Tour so ein bisschen vergessen, meine ich, dass das so war.
Na gut, wir waren ja dann auch mal ein bisschen Pause und dann hatten wir unsere Special-Folge mit Sabrina.
Ja.
Also es kann schon gut sein. Ich glaube, du hast gar nichts erzählt. Oder nur ganz wenig oder so.
Dieser Junge kam dann halt und
wie alt war der denn ungefähr? Circa.
20.
Okay, also schon ein Mann, richtig.
Ja, war schon ein ausgewachsener Bursche.
Ein ausgewachsener
Rappe. der aber war alkoholisiert. Der hatte eine Fahne bis zum Himalaya, wirklich.
Okay.
Der hat,
das lieben wir.
Und dann jemand alkoholisiert mit Dolch, nicht so geil. Und dann ist das halt so ein Hof, da sind viele Ein- und Ausgänge. Und wir wussten halt, Frankie ist noch im Haus, der filmt gerade. Und wir beide stehen vorne und wissen nicht, was ist mit Frankie. Gibt es noch andere Leute, die vielleicht auch mit einem Dolch auf dieses Gelände kommen und uns jetzt überfallen oder so? Hätte ja sein können. Am Ende des Tages stellte es sich aber als relativ harmlos heraus. Der hatte den Dolch einfach nur, glaube ich, aus zwei Gründen mit. Der hat kein Englisch gesprochen und auch kein Deutsch natürlich, sondern nur Französisch. Deswegen, wir hatten auch kein Internet, um zu übersetzen. Das heißt, wir konnten wirklich nur mit Händen und Füßen uns verständigen. Das hat auch einigermaßen hingehauen. Und wir konnten soweit raushören, horchen, dass dieser Mann,
Buttermesser.
Der hatte Angst. Ne, das war wirklich ein Dolch hier vom Polenmarkt. So ein dickes Ding. Wenn du dir das dickste Messer aus der Kiste von diesen Messern, die da rumliegen,
die schon verrostet sind.
Ja. So ein Ding hatte der dabei. Mit so Löchern eingerissen. Weißt du, wo so 3D-Muster in der Klinge sind. Und ich habe dann halt gefragt, was er mit dem Messer macht auf Englisch. Und da habe ich so gezeigt, ich dachte, er will die Sträucher weghacken, wie so eine Machete. Weil es war ziemlich zugewachsen dort. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund. Aber vielmehr, glaube ich, ist er einfach damit los, weil er ein bisschen Angst hatte, dass er wieder auf Vandalen trifft. Und da er da der Nachbar ist, wollte er, glaube ich, einfach nach dem Rechten sehen und hat das so als seine Waffe mitgenommen. Das hätte natürlich auch anders ausgehen können, ne? Dass das ein älterer Herr ist. Ich glaube, da wäre vielleicht nochmal ganz anders Rabatz gewesen, der dann wirklich ausrastet und mit diesem Messer nach uns haut.
Ja.
Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Alles gut. Der ist dann auch irgendwann gegangen, aber die ganze Zeit hatte ich so ein leicht unbehagliches Gefühl, dass der jetzt gleich doch nochmal wiederkommt, weißt du? Weil man wusste nicht genau, wohin ist der gegangen. Kommt er gleich wieder? Bringt der Freunde mit? Hat der uns verarscht und ist eigentlich doch nicht so nett? Kommt im Video so ein bisschen rüber, aber war natürlich schwer zu filmen. Das Schlimmste ist, dass ich den Dolch nicht gefilmt habe mal wieder, ne? Weil die Kamera, du machst einfach automatisch, wenn jemand kommt, die Kamera nach unten, weil du ja auch nicht provozierend die Kamera auf jemand halten willst. Das kann ja durchaus auch negativ ausgewirkt werden, ne? Wenn jemand kommt und ich halte sofort die Kamera in seine Fresse, rastet der vielleicht sofort aus.
Warum filmst du mich oder keine Ahnung? Ja, klar.
Ja, deswegen mache ich die immer sofort nach unten, dass vielleicht auch gar nicht bemerkt wird, dass ich noch filme. Klappt oft das Display auch nach innen, dass man das gar nicht mehr sieht. Und dann, kann man nur hoffen. Toi, 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 sag ich immer. Und in dem Falle ging alles gut.
Da hast du erstmal wieder dein Herz kurz in die Hose gerutscht, oder? Also so wäre es mir gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Mein Herz ließ sich auch gar nicht mehr rausholen aus der Hose. Das war das riesige Problem. Weil ich die ganze Zeit war ich angespannt. Das ist dann relativ nervig zu filmen tatsächlich, weil man so irgendwie, man kommt nicht aus dem Tüdel, weil man immer wieder horcht, dann hört man wieder was, dann rufe ich nochmal, Harald, bist du's? Ah, okay, alles gut. Ja, ich wollte nur nochmal hören. Okay, ja, mach weiter. Gut. Eigentlich ziemlich genau so ist es dann. Dann hörst du wieder was, dann guckst du nochmal nach draußen, siehst niemanden. Der Junge hatte uns auch erzählt, dass gegenüber die Nachbarn wohl sehr regelmäßig die Polizei rufen. Das war dann auch noch so ein zusätzlicher Risikofaktor. Und wer ja das Ganze verfolgt hat, im letzten Jahr wurden wir ja in Frankreich ausgeraubt und brutalstens mit Schlagstöcken auf dem Boden gezwungen quasi, wurden da bedroht. Und diese Situation willst du nicht nochmal. Da kann ich wirklich jetzt noch die andere Geschichte erzählen. Mir ist das ja egal. Ich nehme ja hier im Podcast kein Blatt vor dem Mund. Da habe ich auch so ein kleines Real Talk zu gemacht. Das wird dann sicherlich auch nochmal in einem Video thematisiert. Aber ich erzähle es einfach jetzt schon. Da ist nämlich noch was ziemlich Verrücktes passiert in Frankreich. Und zwar sind wir mit dem Auto an einem, waren wir auf dem Weg zu einem Lost Place? Logischerweise, was macht man sonst auf einer Lost Place Tour in Frankreich? Man geht zu einem Lost Place und wir waren auf dem Weg zu einem vermeintlich sehr krassen Chateau. Ein sehr großes Anwesen mit Parkanlage und so weiter. Und wir haben nicht so richtig gecheckt, wo kommen wir da hin und vor allem, wo, also wie kommen wir da hin, wo kommen wir da hin, wo sind Wege, wo sind Trampelpfade, ist das wirklich verlassen und wo parken wir das Auto vor allem. Und dann sind wir so eine Gasse um das Gebäude einmal gefahren, beziehungsweise nicht das Gebäude, sondern eher diese Anlage. Wir haben die noch gar nicht gesehen. Wir waren noch sehr weit weg davon, im Sinne von bestimmt 600, 700, 800 Meter zu Fuß. Ja, so, das war halt auch sehr riesig. So. Und drumherum war ein Dorf, recht eng bebaut. Das gibt's in Frankreich ja super häufig. So kleine, enge Gassen, Haus an Haus an Haus. Ein bisschen wie im Osten Deutschlands auch. Da gibt's das auch relativ häufig. Und dann sind wir da so lang gefahren und dann war da in der Ferne schon so eine Feuertonne zu sehen. Da dachte ich, what the fuck, Alter, was machen die denn da? Also es war so auf einmal wie bei haben wir letztes Mal drüber geredet.
Denke ich immer an so Rednecks, die da irgendwo in, weiß ich nicht, was wir auch schon mal gesehen haben, weißt du noch?
Ja, oder so ein Weltuntergangsding.
Ja, genau, ja, wo dann die Leute so sich so am Feuer die Hände wärmen, aber mit so einer, Jacke, wo die Kapuze so auf ist, weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie bei so einem Spiel.
Wie bei GTA unter der Brücke.
Ja, da haben wir ab und zu auch mal den Harald aber so einen deftigen Schlag verpasst.
Ja. Die guten alten Zeiten. Ich vermisse es manchmal. Naja. Auf jeden Fall sind wir dann daran vorbei und ich habe sofort gedacht, boah, Alter, was sind das für Assis hier? Die haben so richtig unfreundlich uns hinterher geguckt. Also wirklich extrem. Der eine ist auch aufgestanden. Wir sind da halt nur durchgefahren und ich habe dann, ich glaube, wir waren gerade am Telefonieren, weil wir waren da mit zwei Autos, Frankie hinter uns und ich mit Harald im vorderen Auto. Und wir haben telefoniert mit Frankie, damit wir Kontakt haben. Ich habe gesagt, jo, lass mal auf jeden Fall nicht hier in der Nähe parken, die sind komisch, wir fahren mal lieber weiter. Und suchen uns dann was.
Und das Problem ist, recht.
Ich hatte mal wieder den richtigen, das richtige Bauchgefühl.
Bauchgefühl ist wirklich.
Das Ding ist halt, es war zu spät. Denn erstmal war nichts. Wir sind weitergefahren und dann meinte, also ich bin schon, wir hatten so das Problem, wo parken wir hier? Es war alles so eng. Und dann hat Frankie irgendwie so eine Gasse gefunden, wo man sich reinstellen kann und er hatte sich dann auch da reingestellt. Da gab es irgendwie ein kleines Missverständnis. Ich wollte, glaube ich, nur wenden und er hat sich da aber zum Parken reingestellt oder er wollte wenden und ich dachte, er will parken. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ja, vielleicht ist das ein Parkplatz. Das war fußläufig höchstens auch 200 Meter nur entfernt von denen, aber man sah die zumindest nicht mehr. Mir kam das trotzdem irgendwie nicht ganz richtig vor, aber ich dachte, okay, dann bin ich da rückwärts auch reingefahren und dann fuhr ein Auto an uns vorbei. Sehr langsam. Und dann, das war so ein, ich glaube, es war ein schwarzer Golf, ein Vierer-Golf, ein alter Golf. Und mir kam sofort die Sache sehr komisch vor. Erstmal war es schon dunkel, logischerweise. Und das Auto war auch sehr dunkel. Ich habe aber in dem Augenblick nicht gerafft, warum das so dunkel war. Und dann ist das Auto wieder dahin gefahren. Also es ist anscheinend gewendet und kam wieder zurück. Ist noch langsamer gefahren und dann angehalten vor dieser Einfahrt, in der wir gerade standen. So, dass wir nicht mehr rauskamen. Und dann haben wir eigentlich alle auch, glaube ich, realisiert, was los war. Das Auto ist ohne Scheinwerfer im Dunkeln durch den Ort gefahren. Hä? Wahrscheinlich, damit wir das Auto nicht sehen. Keine Ahnung, kann man nur spekulieren.
Ist ja auch auf jeden Fall gefährlich.
Es ist auch übelst krank ekelhaft, Alter. Der stellt sich dann vor uns, nicht so ganz vor mich, eher vor Frankie, weil die Einfahrt ein Ticken zu breit war dafür. Und ich habe sofort die Chance realisiert und bin runtergefahren dort, weil ich dachte, fuck, wir müssen sofort hier weg. Das sind safe die Jungs von vorne von der Feuertonne. Ich kann bis heute nicht zu 100% sagen, ob das wirklich die sind, aber es muss so sein, weil wer soll das sonst sein? Auf jeden Fall habe ich es dann noch geschafft, habe aber im Rückspiegel gesehen, scheiße, Frankie kommt nicht mehr raus, er hat sich dann nochmal mehr so hingestellt und jetzt hängt Frankie da fest und ist alleine da. Wir haben dann zunächst die Situation von dort, wo wir gerade standen, beobachtet, haben gefilmt auch, das gibt es als Filmaufnahme. Da ist dann ein Mann.
Wie viele Leute da drin sind?
Ja, vermutlich tatsächlich nur einer. Ach so. Was ich noch ekelhafter finde, dass eine Einzelperson mit ohne Licht durch den Ort fährt und Frankie den Weg versperrt. Und zumal wir zu dritt waren.
Ich wollte gerade sagen, also
der muss ja schon
ganz dicke Eier hatte der.
Ich glaube ehrlich gesagt, seine dicken Eier waren sehr viele Leute, die er in der Umgebung kannte. So, mhm. Der weiß einfach, wenn jetzt irgendwas ist, hier kommen gleich noch 10 weitere Jungs, Mädels, was auch immer, das kriegen wir hier schon geregelt. Er ist dann aus dem Auto gestiegen und ist zu Frankie gelaufen und dann haben die halt sich über irgendwas unterhalten, wahrscheinlich wieder nichts verstanden, also hat Frankie auch später erzählt, er hat nichts verstanden. Auf jeden Fall war der ziemlich energisch, hat wahrscheinlich gefragt, was wollen wir da? Frankie hat gesagt, ja, wir suchen einen Schlafplatz, wir wollen hier irgendwie wenden und wissen gerade nicht so richtig wohin und dann durfte er auch fahren. Allein, dass er fahren durfte, ne? Das ist so ein krasser Eingriff in die Privatsphäre, dass sich jemand vor dein Auto stellt. Ja, es muss ihm sogar egal sein. Das ist rechtswidrig. Du kannst nicht einfach jemandem den Weg abschneiden und vor allem ohne Licht im Dunkeln rumfahren.
Ne? Also ist beides mehr als verboten.
Ja, Frankie durfte fahren und dann war mir klar, okay, wir müssen jetzt sehr, sehr schnell hier weit, weit weg von diesem Ort. Das ist hier nicht gut. Sofort kamen die Vibes wieder von dem Überfall vor einem Jahr und zwar extrem hochgekocht. Ich war so unter Adrenalin. Ich habe Frankie versucht anzurufen. Es gab erst keinen Empfang, dann doch. Dann habe ich Frankie gesagt, wir müssen so weitestgehend hier weg. Was war los? Wurdest du bedroht? Er wusste auch nicht so genau. Ich habe gesagt, fahr mir einfach hinterher. Wir müssen in die nächste größere Stadt. Wir müssen zu irgendeiner Polizeiwache, falls wir jetzt verfolgt werden. Wir müssen auf jeden Fall weg. Und tatsächlich, wir wurden verfolgt. Und dann fuhr wirklich dieses Auto ohne Scheinwerfer im Dunkeln hinter uns her. Und es fuhr halt aber nicht nur durch den Ort, was ich gehofft habe, sondern die Landstraße weiter hinter uns her. Und dann sind, ich habe gesagt, wir müssen jetzt Gas geben. Wir müssen Gas geben. Wir müssen den irgendwie loswerden. Dann sind wir über die Landstraße gedonnert. Frankie ein bisschen hinten dran geblieben, weil er nicht zu schnell wollte, weil er selbst in dieser Situation noch Angst hatte, geblitzt zu werden, was mir wirklich scheißegal war in dem Augenblick. Hauptsache, wir kommen weg davon. Aber man muss natürlich auch sagen, Frankie hatte die Situation mit dem Überfall damals nicht und war wahrscheinlich etwas entspannter zumindest als ich, der wirklich gar nicht entspannt war. Ich war sowas von unentspannt. Weil ich die Vibes hatte von ich habe die ganze Zeit gesehen, ja, gleich kommen noch 2, 3 weitere Autos aus irgendwelchen Ecken raus und blockieren uns den Weg und ziehen uns extrem ab und holen klauen uns alle Kameraausrüstung. Die Autos, alles. Und wir stehen dann da irgendwie in Unterhose am Straßenrand, ohne Handy, ohne alles. Und was dann? So, deswegen habe ich echt brutal auf die Tube gedrückt. Bin da durch die Ortschaften geballert. Es waren mehrere Ortschaften. Und Frankie habe ich dann nochmal angerufen. Wieder kein Empfang. Dann doch. Dann hat er gesagt, jo, der klebt mir am Arsch. Der drängt mich gleich von der Straße ab. Dann haben wir nochmal in den Rückspiegel geguckt. Tatsächlich, das Auto war quasi nicht zu sehen, weil es so dicht hinter Frankie war, dass man den nicht sehen konnte. Ne? Der war ist unfassbar. Wie fahrlässig. Und dann teilweise wieder ohne Scheinwerfer.
Das ist ja krank, Alter.
Ja, wir hatten dann nicht genügend Empfang, um zur nächsten Polizeistation zu leiten. Harald dann neben mir irgendwie per Hand versucht, rauszufinden, wo die nächste Stadt ist, um wenigstens mal da hinzufahren, weil da muss ja dann eine Polizeistation sein. Und dann sind wir irgendwie ohne Navi so einfach nur per Google Maps so grob von oben geguckt dahin gefahren. Dann ist mir noch fast ein Kaninchen in den Radkasten geraten. Das ist wirklich unfassbar, Alter.
Das wär's noch gewesen, ey.
Ja, es ist wirklich gegen das Auto schon gesprungen. Es hat einen kleinen Donkser gegeben. Aber ich habe aber gesehen, wie es, also es muss zurück ins Feld gerannt sein und ich glaube, es war nur ein ganz kleiner, ja, so ein Streifschuss, sag ich mal. Ich glaube, es war noch alles in Ordnung. Das Ding ist halt, wie willst du das auch sehen? Das war ja nicht mal vorm Auto, sondern neben dem Auto. Es war dunkel, wir hatten anderes zu tun, also no front ans Kaninchen. Aber jetzt musst du dann auch mal nach links und rechts gucken, bevor es rüberläuft. Kaninchen haben leider die Eigenart, immer genau ins Auto zu rennen und nicht weg. Wenn die rennen nicht weg von der Straße, sondern noch mal mehr auf die Straße. Ich glaube, das Kaninchen hat keinen Schaden davon getragen. Man kann nur das Beste hoffen. Ich hätte natürlich sofort eine Vollbremsung gemacht, wenn es vor mir gewesen wäre, aber es ging halt nicht. Auf jeden Fall sind wir dann bei der nächsten Stadt. Das hat
ihren Kumpels erzählt, ey Leute, ich muss euch erzählen, ich habe gerade was erlebt.
Ja, ja, da fuhren 3 Autos. Ja, naja, auf jeden Fall war der irgendwann weg. So schlicht ist das Ende dieser Geschichte. Auf einmal war er weg. Er war einfach weg. Und er ist auch nie wieder aufgetaucht. Es war Nacht, es war relativ spät. Frankie war dann kurz irgendwie relativ...
Ja. Ganz kurz, ich muss sagen, kurzer Einwurf. Ich hätte trotzdem noch ein absolut unbehagendes Gefühl.
Ja.
Er ist zwar weg, aber ist er vielleicht irgendwo, beobachtet er uns vielleicht, wartet er, bis ihr irgendwo anhält.
Kennt er eine Abkürzung und kommt gleich wieder von vorne auf uns zu. Ja, oh, hundertprozentig. Deswegen war auch unser Ziel, sobald Internet da ist, wir fahren in die nächste große Stadt, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Polizeistation müssen. Das können wir ja noch in der Stadt abwägen, aber wir fahren erstmal dahin, die 20 Kilometer oder was das war. Dann sind wir dort und dann können wir immer noch gucken, was wir machen. Und wir sind dann auch dahin gefahren, haben uns auf einen öffentlichen beleuchteten Parkplatz gestellt, der relativ zentral gelegen war und haben erstmal überlegt, was da jetzt gerade los war. Es kam keiner mehr. Das Problem ist, das nächste war Schlafplatzsuche. Und Schlafplatzsuche in der Gegend, im Dunkeln, wenn du weißt, da ist irgendjemand, der dich gerade verfolgt hat und ekelhaft extrem in deine Privatsphäre eingedrungen ist. Das Schlafen bedeutet ja bei uns auch im Auto pennen, also mit dem Kopf quasi an der Scheibe. Super wenig Privatsphäre sowieso schon.
Stell dir mal vor, der hätte einfach nur, weiß ich nicht, Frankie wollte irgendwas sagen und hätte dann einfach so geklopft, so. Ja. Dong, dong, dong. Und du jetzt einfach nur.
Und guckt so mit seinem Gesicht, mit den Händen so.
Ja, wirklich so rein, so. Könnt ihr mich sehen? Und du siehst ihn aber nicht so wirklich, siehst nur irgendeine Gestalt. Mhm. Und denkst dir so, ach du Heiliger. Und trittst dann einfach von innen gegen dein Fenster.
Ja, ich, also, nee, ich weiß, was ich hier mache, ich hätte die Tür aufgerissen, dass sie ihm richtig gegen den Schädel donkt.
Ja. Und dann hättest du gesagt, herzlich willkommen bei der Tagesschau.
Ja, dong. es war so, dass wir dann natürlich dort keinen Schlafplatz finden konnten und dass dann so ein, ja, Frankie war dann ein bisschen sauer, weil er auch gleich gesagt hat, wir wollten da nicht mehr hin, es ist viel zu spät und ja, dann haben wir uns kurz ein bisschen angezickt. Nee, eigentlich nicht, es ging schon. Ich habe ja gesagt, komm mal runter jetzt hier, wir können nichts dafür, dass da komische Leute aufgetaucht sind, das hier ist Frankreich, das ist hier nicht irgendwie
Castro Brauxel.
Ja, ist nicht Castro Brauxel hier, Alter. Hier weht ein anderer Wind. In Frankreich weht halt wirklich ein anderer Wind. Das ist einem dann mal wieder bewusst geworden. Ja, wir sind dann irgendwie noch mal 50 Kilometer weitergefahren oder sowas. Das war noch mal ein richtiger Akt, da durch die Dunkelheit einen anderen Schlafplatz zu finden. Es war dann so ein Rastplatz irgendwo im Wald, auch ein bisschen unheimlich. Aber wir wussten so 50 Kilometer, wir sind zigmal abgebogen und kleine Wege, lange Wege, kann uns einfach keiner mehr finden. So, das ist ausgeschlossen, es sei denn, jemand würde einen GPS-Sender anbringen oder sowas. Übrigens auch solche Gedanken hat man im Kopf, also ich zumindest. Wenn man dann so im Zelt liegt, wir hatten dann das Zelt aufgebaut.
Bei Frankie, war?
Ja, das genau, dass er ganz kurz dieses Ding angebracht hat, um uns wiederzufinden. Und dann Stunden später, vielleicht, der fährt dann dahin und beobachtet uns aber erstmal, bis wir eingeschlafen sind. Und dann schlägt er einfach die Scheibe ein und nimmt uns die Sachen weg. Ich habe ja auch mit Harald im Zelt geschlafen, da hast du ja noch weniger Schutz. Ne? Also, ja, ein gutes Gefühl hatte ich da nicht beim Schlafen, aber es half nichts. Wir haben dann noch gekocht und dann sind wir irgendwie eingeschlafen und dann ging es auch weiter am nächsten Tag. Aber das sind wieder so Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, nee, die erfährst du nur in Frankreich. Also in Frankreich gehe ich auch nicht mehr ohne Pfefferspray irgendwo hin. Da muss immer ein Pfefferspray in Hand greifbarer Nähe sein, an deine Jacke irgendwo, wo du schnell rankommst. Und ich bin da seit dem Überfall auch sowieso wesentlich wachsamer, drehe mich nochmal mehr um, untersuche vorher auch mehr das Gebäude. Das ist übrigens auch eine Sache, das ist ja was die Leute gar nicht auf dem Schirm haben. In den Videos sieht es ja normalerweise immer so aus, als ob wir das Grundstück finden und dann filmen, weißt du? Wir finden das, und das ist ein Haus und dann filmen wir das.
Das ist Fake! Fake ist das!
Ja, in der Hinsicht ist es zu unserer Sicherheit Fake, weil wir müssen dieses Haus einmal vorher durchlaufen haben, um sicher, also ich muss das, um sicher zu gehen, dass da alles gut geht. Weil wenn du erstmal die Kamera aufgebaut hast und dann da filmst, dann bist du so abgelenkt. Du konzentrierst dich dann aufs Video machen und so weiter. Ich gucke echt auch hinter Türen und so weiter, weil ich wirklich immer denke, es muss doch der Tag kommen, toi, 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 dass sowas nicht passiert ist, wo wir echt mal auf ein Haus stoßen, was doch nicht verlassen ist. Und wo jemand wohnt, der eben nicht so nett ist und eben nicht der nette Nachbar von nebenan ist.
Ja, oder irgendwas anderes da drin gemacht wird.
In Amerika gab's letztens, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal thematisiert haben, aber es gab mal so ein Video, ich glaube, das hast du auch gesehen, wo in einem Lost Place so eine Falle installiert wurde mit so einem Teil, wenn du auf eine Stufe auf der Treppe trittst, dann kam von oben wie so ein Hammer mit einem Nagel dran runtergefallen.
Nee.
Und wäre einem in den Kopf geschlagen. So ein richtig schweres was? Teil, was einfach runtergeschwenkt ist, wenn du in die Treppe getreten hast.
Das klingt, auf das die klingt Treppe so wie bei Saw oder sowas.
Ja, holy ja, wirklich. Shit. Und so war's. Und so war's, wirklich. In einem Lost Place.
Und sind da welche rein?
Naja, die haben das vorher entdeckt, gemerkt, dass da was nicht stimmt, haben die dann ausgelöst und dann hat man im Video halt gesehen, was dann passiert, wenn man das auslöst.
Boah, das ist ja geisteskrank.
Ja, und sowas kann uns jederzeit auch passieren. Ich mache das so, sogar so, dass ich, wenn ich in ein Haus reingehe, inzwischen mich nach oben hin umdrehe, wenn es zum Beispiel eine Treppe gibt, wo man oben dann noch so ein Geländer hat. Hier bei mir zu Hause zum Beispiel gibt's das, bei dir gibt's das ja eher anders seitlich, aber bei mir gibt's das so von oben. Ich laufe mit dem Kopf nach oben hoch, um zu gucken, ob oben jemand wartet oder irgendwas ist, was mich verletzen könnte, Kamera, was auch immer. Ich bin da echt über die Jahre viel vorsichtiger geworden.
Was an sich ja auch gut ist.
An sich ist das gut, aber ich glaube, dass manche, die dabei wären, denken würden, was ist das denn, Alter? Entspann dich mal.
Ja, aber ich glaube, das ist auch immer das Kernproblem, was ja viele auch, wenn die das Hobby neu anfangen, dass sie dann einfach so reingehen und denken so, ach, naja. Weißt du so, als wenn da so sehr viel, ja, dann auch nicht nachdenken und so und dann zack, trittst du vielleicht ja, sieht man ja auch ganz oft, plötzlich in irgendein Loch oder so, weil sie eben nicht genug aufgepasst haben oder wie du schon sagst, dann ist es gar nicht verlassen oder was auch immer. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass gerade im Ausland natürlich die Sachen nochmal ein bisschen härter sind. Ja. Muss man ja auch einfach sagen. Nochmal ganz kurz zu deiner Verfolgungsjagd. Wir wurden auch mal verfolgt.
Wir beide?
Nee, wir beide nicht. Da gab es dich noch nicht, mein Schatz.
Ah ja.
Also gab es sich in dem Sinne schon, aber da kannten wir uns noch nicht. Ja. Es ist sehr, sehr lange her. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Und zwar waren wir dort in einem Wald. Du kennst diesen Wald.
Ja, natürlich.
Und da waren auch sehr, sehr merkwürdige Menschen. Und du weißt, dass wir, wenn wir da waren, auch ab und zu sehr komische Menschen da waren.
Naja.
Und wir waren da mit so 5, 6 Freunden oder so, aber alle in einem Auto. Und da war auch so eine Situation. Da sind auch welche einfach uns nachgefahren, die auch aus diesem Wald da kamen. Die haben in den Wald gestanden mit Auto und sind uns dann einfach nachgefahren. Und die sind wirklich, wir mussten von diesem Wald, du kennst ihn, man braucht ein ganz schönes Stück, bis man zur Autobahn kommt.
Ja.
Bis dahin ist er mitgefahren. Als wir auf der Autobahn rauf sind, da konnten wir ihn abhängen, aber bis dahin ist er mitgefahren. Und das kann ich dir auch sagen, wir sind durch diesen Wald gefahren. Also wir waren auch drinne mit dem Auto. Da war das alles noch ein bisschen entspannter. Also da durfte man sozusagen noch hin. Danach haben sie ja ganz viele Warnschilder und so gemacht. Und wir sind da auch durchgerast. Ich weiß es nicht. Also ich bin nicht gefahren. Es war ein Kumpel von mir und wir sind, glaube ich, auch mit, weiß ich, 50 durch den Wald gepäst, weil wir auch so Panik hatten. Weil es auch so ganz merkwürdige Menschen waren, weißt du so? Auch so, ja. Ob die bewaffnet sahen, weiß ich nicht, aber ganz, ganz merkwürdig. Und das war auch sowas, wo wir danach so nachgegoogelt haben und dann irgendwie gesehen haben, dass wirklich andere Leute, wir haben da einen getroffen. Wir haben einen getroffen, der hat erzählt, der wurde auch verfolgt. Bis irgendwie nach Berlin rein.
Weißt du, mal überlegen musst, wie weit das ist bis dahin.
Ja, ja, übelst krass. Aber Gott sei Dank hat man das danach nicht mehr gehabt. Also wir hatten das ja Gott sei Dank nie. Aber das war wirklich auch, deswegen weiß ich, wie das ist. Und da hatte ich wirklich auch Angst, einfach auch wegen dem Fahren, dass wir einfach einen Unfall bauen, wisst ihr?
Ja.
Jetzt von den Leuten natürlich auch, aber eher, dass dann irgendwas passiert, weil man ist natürlich dann so unter Strom und dann passt ja auch nicht so gut auf, weißt du? Und dann ist irgendwo irgendwas, keine Ahnung. Boah, richtig krass. Also deswegen, mir ist das auch schon mal passiert. Möchte ich nicht nochmal haben.
Nein. Unbedingt nicht. Muss nicht sein, sag ich mal, nicht?
Nee, definitiv nicht.
Ich wollte noch eine Situation ansprechen, die ich mal ganz früher erlebt habe dazu, und zwar die, dass ich mal ganz früher mit Jakob in einem Lost Place war, da wurden wir mal erwischt, die Geschichte habe ich ja schon oft erzählt, das weißt du noch, da wo mit diesem Mercedes in der Garage.
Ja, natürlich, ja.
Das ist ein legendäres Video, wo der Mann dann so, hey, reingeschrien hat. Dann ein Foto von uns gemacht hat und draußen haben wir den dann getroffen und der war erst, stand da mit dem Stock und so, ne, und war erstmal richtig aggressiv und so ein alter Mann, den wir dann so ein bisschen bändigen konnten auch wieder Und da war das wie folgt, da wurde Wochen später jemand von diesem Mann richtig verprügelt, ne? Der hat dann Pech gehabt, aber richtig Pech gehabt. Da war das wirklich so, dass der die Schneidezähne verloren hat. Der hat ihm so verdroschen, dieser alte Mann, der hatte so die Schnauze voll, dass der dem, der als nächstes dort war, die Schneidezähne rausgeprügelt hat.
Alter.
Ja, da habe ich noch irgendwo ein Foto auf dem Handy, das ist wirklich geisteskrank. Das ist wirklich so passiert. Da kann man halt einfach.
Ich glaube, das hast du mir erzählt. Das ging mal irgendwo rum, ja.
Das, da, du kannst da einfach schnell auch an den Falschen geraten.
Naja, ich sag nur ein Stichwort: Flugplatz.
Ja. Ja.
Auch eine unfassbar eklige Situation, so von dem Ganzen.
Ja.
Es war auch mit die erste Tour, die wir zusammen hatten.
Ja.
Und das war auch sehr merkwürdig.
Es ist immer wieder.
So kleine Sachen, wo man sagt, Mann, passt da auf jeden Fall auf. Es ist aber,
muss man, ja, es ist halt, du erkundest verlassene Orte, ne? Du gehst nicht zum Bäcker, das ist halt was anderes.
Du gehst nicht zum Bäcker, du sagst es. Ja. Wenn du zum Bäcker gegangen bist, was ist so das Liebste, was du früher gegessen hast?
Oh, ich bin nicht so häufig zum Bäcker gegangen, muss ich sagen, als Kind. Du meinst als Kind?
Als Kind, ja. Ich muss sagen, wir hatten übelst einen geilen Bäcker. Bei diesem Bäcker war es so, ab 5 Uhr, also der hat um 17.30 Uhr zugemacht und um 17 Uhr konnten wir alle hin als Kinder und haben das Ganze, wir konnten uns alle was aussuchen. Kostenlos. In unserem Ort. Und es war so geil, das musst du dir vorstellen, dann konntest du sagen, oh, hier, ich hätte gerne noch eine
du hast immer gehofft,
sehr geil. Du hast gehofft, bitte, das ist irgendwie eine Streuselschnecke noch sein.
Ja.
Oder ein geiles Käsebrötchen. Ich habe erst vor 2-3 Tagen mit jemandem und mich unterhalten, der hat erzählt, ja, er war bei irgendeinem Bäcker, da kam eine Käsebrötchen, 1,70 Euro. Einfach nur normales Käsebrötchen. Und was haben wir dafür früher bezahlt? 60 Cent? Weiß ich nicht. Und die waren immer geil dafür. Ja. Und ich muss sagen, das war so eine geile Zeit, weil es einfach so dieses, man hat was umsonst bekommen, weißt du? Und es hat immer so lecker geschmeckt. Und eigentlich hat man ja sogar noch die Lebensmittel gerettet, wenn man es so nimmt.
Hat man.
Aber zu dem Zeitpunkt war das eben noch irgendwie was Besonderes. Wie gesagt, heutzutage sollte man es ja auch gerade, wenn man, das gab es ja schon ganz oft, haben wir auch selber drüber geredet, wie oft dann irgendwelche Restaurants oder, weiß ich nicht, Einzelhändler einfach Sachen wegschmeißen und andere davon was essen können, obwohl es nur einen Tag abgelaufen ist oder nicht mal. Ja, aber was war bei dir so? Hast du irgendwas? Bist du so ein Franzbrötchen-Typ? Jetzt also aus Hamburg.
Ja, schon, aber ich bin ja eigentlich nicht so der süße Typ, ne? Das ist so ein bisschen süß, das Problem. Aber
nicht beim Essen.
Lass mich mal in das Deutsche. Also ganz ehrlich, das Highlight war für mich tatsächlich ein belegtes Brötchen und zwar ein ganz spezielles. Das war damals, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf war. Ich weiß nur noch, wie es geschmeckt hat. Es war einfach richtig geil. Es gab einen Bäcker bei uns, der hieß Bäcker Stahlbock. Der war an der ersten Schule, in der ich war, bei dem Rewe, wo wir illegal immer, wenn wir lange bis 16 Uhr hatten, hingelaufen sind. Das habe ich, glaube ich, hier auch mal erzählt, wo wir dann von den Lehrern erwischt wurden.
Du. Wo ihr dann noch
dann bin ich noch in die Hecke gesprungen.
Ja, genau.
In die Hecke gesprungen und trotzdem hat er uns gesehen. Das war wirklich ein mieser Fail, weil wir natürlich auch unsere Versicherungspflicht, dieses Versicherungsding verletzt haben, weil wir durften halt nicht dahin. Ist ja schon irgendwo richtig. Aber wir haben gedacht, was die Lehrer können, können wir auch. Die sind nämlich auch immer zu Rewe gefahren und mussten wir das auch. Also es gab dann ein extrem geiles Thunfisch-Sandwich damals, was ich sehr geliebt habe. Das ist ja aber nichts typisch Bäckermäßiges, aber das gab es halt da und das war das beste Thunfisch-Sandwich. Es war so geil, es ist Wahnsinn, das war so nur so in so Frischhaltefolie eingewickelt, so ein selbstgemachtes, geiles Thunfisch-Sandwich, sehr, sehr geil. Dann hatten die ein belegtes Brötchen, das war Weltmeisterbrötchen?
Ja, Weltmeisterbrötchen, so mit Körnern und so.
Ja, so Sonnenblumenkörner und
Mohn,
was dann immer drauf ist. Und das war belegt ganz geil, wahrscheinlich auch mit was Fleischigem. Das Ding ist, du musst dir Folgendes vorstellen. Ich bin aufgewachsen, mein Vater hatte einen Bioladen, ne, nur einen Hofladen. Und ich hatte nur immer die Sachen von dort, die aus heutiger Sicht die besten Lebensmittel waren, die ich je hätte bekommen können. Ich bin mit den besten Lebensmitteln aufgewachsen, aber für mich war das immer wahnsinnig uncool. Abfall. Ne, das war einfach uncool. Ich habe dann selbstgebackenes Brot eigentlich mit extrem geilen Käse mit zur Schule gekriegt. Es ist eigentlich aus heutiger Sicht, hatte ich immer die besten Brote. Aber damals sahen die einfach uncool aus. Die Scheiben waren relativ dick abgeschnitten. Der Käse war auch relativ dick. So, es war einfach alles nicht schön. Und die anderen hatten halt so auch mal ein Toastbrot mit Frischkäse und all so ein Kram und diese normalen Sachen, Babybell und hast du nicht gesehen und das oder war für mich alles Würstchen. Es war alles so exotisch, ja, das hatte ich Fuchs. Alles nicht, es gab's nicht, ich hatte nur die Sachen aus dem Hofladen und wie gesagt, das war das Beste auf der Welt, aber für mich damals unangenehm, ich habe das alles gemocht, aber es war etwas unangenehm und dann habe ich natürlich mit Freuden mal so ein geiles belegtes Brötchen gegessen, ne? Mit Remoulade und sowas. Sowas hatte ich gar nicht. Das waren Geschmäcker wie aus Tausend und einer Nacht. Wahnsinn. Da habe ich auch meine ersten Berührungspunkte mit Eistee gehabt in dem Rewe. Wahnsinn. Eistee, sag ich dir. Hoi, hoi, hoi. Das war auch ein Geschmackserlebnis. Wahnsinn.
Der gute Eigenmarke?
Ja, natürlich. Eigenmarke, aber so quasi der Nesti
ja,
Fake weiß. Auch mit dem.
Der war ja, weiß dem, früher.
Ja, war ja, glaube ich, auch schon damals.
Es war ja, glaube ich, ja, genau. Und dann gab es Pfirsich oder Zitrone.
Und mit dem großen Flaschenhals, wo du auch ja. So ein großes Loch hattest.
Ja.
Mhm. Der war aber gut. Der war wirklich gut. Der ist auch immer noch eigentlich. Ach, es hat halt Flashback-Vibes. Ich trinke sowas nicht mehr, aber es du, nochmal zurück zum Bäcker. Also ich finde auch ein klassisches Käsebrötchen war für mich immer geil.
Immer gut. Und dann nur, ein bisschen Salat drauf. Geil, kannst du alles essen. Ja. Nur ein bisschen Salat und Tomate. Ja. Haben wir schon tausendmal gesagt.
Ja. Mwah. Ist eine geile Sache. Es ist aber auch vom Bäcker. Ach, was ist geil, Mann? Es ist echt schwierig. Die süßen Sachen zum Beispiel, die hatten für mich überhaupt keinen Bestand. Überhaupt nicht. Ich hab mir nie die süßen Sachen überhaupt angeguckt. Du bist ja wahrscheinlich auch schon damals so eine Naschkatze gewesen. Ich bin am Kuchen vorbeigelaufen. Ich habe mir immer sofort die belegten Brötchen angeguckt und gedacht, boah.
Na, also Kuchen muss ich sagen, auch nicht so. Also das ist einfach, das ist auch was gewesen, das kannst du nicht einfach nebenbei essen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das hast du so zum Kaffeekuchen mal gehabt, auf dem Sonntag oder so. Aber ist ja nicht so, dass du jetzt einfach dir das da gegeben lassen hast und hast es dabei gegessen. Ich weiß noch, was bei uns dann, aber es war ein bisschen höher dann, waren trotzdem die klassischen Rumkugeln. Auch wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, finde ich bis heute immer noch geil.
Ja.
Warum auch immer, verstehen auch die vielen nicht.
Ja. Doch, Rumkugeln sind
da delicious. Muss man aber aufpassen, weil wenn du dann so einen Privatbäcker hattest, der hat es dann ein bisschen zu voll genommen mit dem Rumkugeln. Ja. Kennst du so Leute, wo das dann so viel Rum in dieser Kugel
war? Da kannst du dich auch mal besaufen.
Ja, ja. Wo du dann, das ist mal nicht mehr geil gewesen. Das
nee.
War dann so, wo du
es
sagst,
ist ein ganz bisschen Rum. Es ist diese weiche Kugel, die, glaube ich, auch mit sehr viel Butter zu tun hat.
Und warte, ich will mal einmal. Sagt man nicht auch immer so mit Resten? Mit irgendwelchen Resten auch zusammengestopft werden?
Ja, kann schon sein. Allein schon, dass außenrum diese mageren Schokostreusel sind.
Ja, genau.
Das ist ja eigentlich alles jetzt nicht wirklich geil, aber eine Rumkugel ist tatsächlich sehr, sehr köstlich. Es ist wirklich so, warte mal, Originalrezept, was braucht man? Rumkugeln selber machen. Zutaten,
du brauchst bestimmt, oder?
Weiche Butter, du brauchst Puderzucker, du brauchst Zartbitter, Kuvertüre, Vollmilch-Kuvertüre, Rum und Schokostreusel. Es ist nur Butter, Puderzeug. Da ist gar kein Teig. Das ist eine Kugel eigentlich nur aus Schoko und Butter. Deswegen kann das eigentlich auch nur schmecken. Du kannst dir eigentlich jetzt unten in der Küche, bei dir in dem Falle jetzt oben, ein Stück Butter nehmen, das zusammenkugeln mit einer aufgeweichten Tafel Schokolade, dann noch mal durch Schokostreusel rollen und du hättest zumindest mal die Kugel. Rum vielleicht nicht, aber Rum hast du vielleicht auch zu Hause. Dann machst du einen kleinen Schuss Rum mit rein. Hier ist die Rede von auf die Menge, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 5 bis 8 Teelöffel waren es auf die Menge Teig da. Ach, doch, ich sehe mich jetzt mit einer Rumkugel. Ich ernähre mich ja inzwischen fast komplett vegan. Aber so eine Rumkugel, mein Vater hat Rumkugeln auch extrem geliebt. Wenn der beim Bäcker war, hat der sich immer Rumkugeln geholt. Ich sag mal, gibt's eigentlich noch Rumkugeln?
Ja, aber nicht mehr so oft.
Nee,
also,
ne?
Es gibt so ein paar Bäcker, die haben's. Es gibt auch einen Bäcker in deiner Nähe, der sehr teuer ist. Du kennst
ja,
ihn vielleicht.
Ja.
Dort habe ich mir auch mal eine Rumkugel geholt. Da war aber kein Preis dran. Ich dachte, sowas kann ja nicht teuer sein. Und es war so teuer. Es war die teuerste Rumkugel. Die war so klein.
Nur die hat 3 Euro gekostet.
Ja, ich glaube, ja. Und die war aber so klein. Und da dachtest du so, ihr kleinen Büb.
Ja, nee, das muss schon Oschi sein, ne?
Ja.
Da willst du richtig was dran
also
zu kommen haben, dass
jetzt,
du in der Pappsatt bist.
Ich kann jetzt genau sagen, wo ich mir jetzt eine holen würde.
Ich wüsste es auch.
Weil ich habe nämlich bei mir, wo ich immer zur Schule gefahren bin, nicht bei mir jetzt hier, sondern bei meinen Eltern, bin ich immer zur Schule gefahren. Da sind wir immer bei einem kleinen Bäcker vorbeigefahren.
Ich weiß welcher, natürlich.
Ja, du kennst ihn. Da haben wir uns entweder Anisplätzchen geholt, auch wenn ich Anis eigentlich nicht so mag, aber die waren immer geil. Kennst du die, so eine kleinen weißen Anisplätzchen, wo sehr viel Luft drin ist?
Ja.
Die haben wir uns manchmal geholt und so eine Rumkugel. Und die kam früher, lass mich lügen, 50 Cent, 60, 70, ich weiß es nicht mehr. Die war sehr, sehr günstig und die hat immer so lecker geschmeckt. Und
die Plätzchen sind halt auch günstig, ne?
Das war günstig und was auch geil war, dort war, jetzt muss ich gerade überlegen, wie man das heutzutage nennt. also Eclair war immer sehr gut, das war aber, man kann nie in Eclair normal essen. Ja. Du sahst danach immer aus wie ein, weiß ich was, an den Seiten kommt überall was raus. Aber was ich meine, wie heißen die denn jetzt? Ich muss mal kurz nachgoogeln, bevor ich irgendwas Falsches sage.
Ja.
Wie nennt man das denn? Es ist es sieht aus wie ein Schaumkuss, nur aus Teig. Weißt du, was ich damit meine?
Ein Schaumkuss aus Teig?
Also, nein, wir müssen von der Bauform. Von der Bauform sieht es aus wie ein Schaumkuss, ist aber nicht Schaum wie ein Schaumkuss, sondern drin. Warte, ich schick dir ein Bild, dann weißt du, was ich meine.
Aber du weißt jetzt wirklich nicht, wie man das heißt?
Ich weiß, wie man das nennt, aber das nennt
dann
man nicht mehr so.
Nenn es einfach.
Es war der gute, alte, klassische Mohrenkopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Doch.
Mohrenkopf sagt man nicht mehr. Ist wohl,
das kannst du auch, warum?
Weil es eben anstößig für die Hautfarbe sein soll, angeblich.
Was?
Ja.
Mohrenkopf.
Mohrenkopf, ja. Ist auch immer fast ein Bild mit so einem dunkelhäutigen Mann.
Ja. Aber warum?
Ich weiß es auch nicht. Und deswegen. Also
weil er den erfunden
ich weiß es nicht, aber das war immer sehr, sehr geil. Und den gab es super selten.
Das sag ich dir noch nie gegessen.
Ja, okay, es war super selten beim Bäcker, aber die hatten das. Und das muss ich sagen. Vielleicht war das auch so ein Ding aus der
DDR. Ist das ein Ostding,
ne? Das kann sein, ja. Ich weiß aber auch nicht, wie man das heutzutage nennt, muss ich dir ehrlich sagen. Keine Ahnung. Habe ich auch ganz lange nicht gegessen.
Die Bezeichnung Mohrenkopf, Kopf eines Mohren, ist eine Übersetzung des französischen Torte de Negre und ist 1892 in Leipzig erstmals belegt. Es ist ein Gebäck aus
Leipzig, haben wir wieder, der Osten.
Otello-Masse, Biskuit, das gefüllt und mit Schokolade oder Kuvertüre überzogen ist. Das ist wie ein Burger, ne? Das ist unten Biskuit, oben Biskuit, in der Mitte Füllung.
So ein bisschen vanillemäßig.
Ja, und dann außenrum Schokolade. Aber woher kommt der? Also ich finde jetzt hier keinen Zusammenhang.
Aber du siehst,
wann wurde der Mohrenkopf umbenannt? In den Werken des Duden Verlags wurde der Ausdruck Mohrenkopf seit 2012 mit dem Hinweis versehen, er werde oft als diskriminierend empfunden. In neueren ist er als veraltet und diskriminierend gekennzeichnet.
Hä?
Aber warum?
Ich weiß es.
Mohren?
Also hier steht da, weil er Menschen mit einer dunklen Hautfarbe herabwürdigt, indem eben diese Hautfarbe als vergleichbare Beschreibung für eine Süßspeise herhalten muss. Und das auch noch ungefragt.
Weil ein Mohre ist quasi ein Dunkelhäutiger oder was?
Mhm.
Ach so.
Also ja, okay. Hautfarbe. Und deswegen haben
also es ist quasi das Gleiche, wie wenn man Negerkuss sagt.
Ja, genau. Wo man jetzt Schaumkuss dazu sagt, deswegen.
Ja, okay.
Aber ich kenne es eben noch so.
Ich kenne das Ding überhaupt nicht. Ich kenne das Ding nicht.
Nee, also ich meinte mit dem Ausdruck, deswegen konnte ich jetzt auch nicht was anderes sagen. Sollte es sowas
das
noch geben.
Jetzt beim Bäcker heißt das jetzt teilweise Merkel-Gast.
Was?
Ja.
Hä?
Merkel-Gast ist der neue Mohnkopf.
Merkel macht den Döner günstiger.
Wer ist jetzt wirklich Merkel-Gast?
Das ist aber schon wieder sehr rassistisch.
Merkel-Gast. Ja, jetzt geht's also, auf die Merkel.
Also wirklich.
Ja, so ist es.
Merkel macht die Chili aber auf.
Ja. Es gibt auch Restaurants damals, die hießen zum Mohrenkopf und da war einfach ein Schwarzer drauf abgebildet.
Ist es, ja, sag ja. Was? Das ist, aber wenn ich den noch finde, es war immer sehr lecker, muss ich sagen.
Alter, das ist sollte aber sehr rassistisch.
Ja, aber sowas gab es ja so oft.
Irgendwo. Holy moly, Alter.
Und ich glaube,
ist ja wirklich.
Das ist krass, dass du es gar nicht kanntest, aber es scheint wirklich was Osten zu sein, weil das ist ja auch in Leipzig angeblich gemacht und Leipzig war ja auch Osten. Ist aber, wie gesagt, sehr lecker. Sollte ich das noch finden, wenn ich nächstes Mal bei diesem Bäcker bin, dann bringe ich den mit und eine, sag schon, Rumkugel. Das wäre doch geil. Weil, wie gesagt,
lecker. Sag mal, kennst du noch Sarotti-Schokolade?
Die mussten auch irgendwie den Namen ändern, oder? War da nicht auch irgendwas mit?
Google, die mussten das Zeichen ändern. Google mal bitte Sarotti-Schokolade.
Hatten die nicht auch so einen übelst kranken Werbespot? War das nicht von denen?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Sarotti-Schokolade damals.
Das sind so eine Toban-Leute, wa?
Genau, und früher war das halt. Du siehst ja das Bild.
Was haben die in der Hand überhaupt? Ja. Das ist eine Pizza?
Nee, das ist Schokolade. Ein Schokoladenteller.
Mm.
So mit verschiedensten allerlei. Ich glaube, dass die auch so eine Packung hatten, so eine Runde, wo Mohrenköpfe drin waren oder sowas. Und da war halt dieser Typ abgebildet und dessen Gesicht ein Mohrenkopf war.
Mhm, okay.
Und das hatten die als, also das ist rassistisch, das kannst du nicht ausdenken. Es gab richtig Mohrenfiguren von Sarotti, also Puppen mit einem schwarzen Mohrenkopf quasi.
Was?
Das ist echt geisteskrank, muss man schon sagen. Das ist echt, das ist ja Wahnsinn.
Ich hatte schon eine ganz andere Welt, siehst du?
Du hast dich, das ist ja wirklich irrsinnig. Du
dachtest erstmal, dass ich dich verarsche damit. Nee, das war ja wirklich so ganz normal, wo du sowas da verkauft.
Ja, krass, aber Sarotti war tatsächlich eine Marke, die stand aus irgendeinem Grund, wenn ich bei meinem Vater.
Ist das Deutsch?
Also es ist auf jeden Fall von 1852.
Ja,
meine Oma hat mir erzählt, dass nach dem Krieg für sie das Allergrößte, auch im Krieg, das Allergrößte war, sie wollte noch einmal, gerade im Krieg, also in der Nachkriegszeit gab es ja nicht viel, noch einmal ein Stück Schokolade. Und da hat sie tatsächlich Sarotti-Schokolade erwähnt, essen möchte.
Ursprung in Berlin übrigens.
Ja, Sarotti-Schokolade muss was Feines damals gewesen sein, glaube ich. Und dieses Zeichen.
Ah, in der Berliner Friedrichstraße, da weißt du schon Bescheid.
Ja. Das war eine edle Marke für Schokolade.
Luxuriöse orientalische Dekoration unterstrich die Opulenz der angebotenen Leckereien.
Ja. Und meine Oma schien Sarotti-Schokolade auch zu kennen. Da, sogar im Harz. Und mein Vater, wenn ich beim Vater auf Klo war, dann, ich weiß nicht warum, aber da waren Sarotti-Zeichen. An der Toilette, ich konnte bam.
Ich glaube, das war so ein Ding, was auch viele sich so hingehangen haben.
Kann das so ein Magnet gewesen sein,
ja.
Dieses Sarotti-Zeichen, dass das so vielleicht an der Waschmaschine, weil die Waschmaschine stand genau vor der Toilette und da war, glaube ich, so ein Sarotti-Schokoladenmagnet dran. Und den habe ich immer angeguckt beim Kacken. Also, was ist das für ein Abschweif hier? Genau, aber das modernere Zeichen hing da dran.
Ich habe gerade bei Wikipedia geguckt, da stand drauf, in Erinnerung an die Gründungsstätte an der Berliner Mohrenstraße entstand im Jahr des 15. Jubiläums 1918 der Sarotti Mohr als Markenfigur.
Ja,
das
verstehe.
Das ist das, was du meinst.
Inzwischen, wenn du jetzt auf die Seite gehst von Sarotti, sieht die Marke ganz anders aus, geht voll auf Nachhaltigkeit. Ecuador-Kakao-Produkt, unsere milde Bitterschokolade Kakaobohnen mit 100% zertifizierten nachhaltigen Kakaobezug und so weiter.
Ich habe hier gerade noch was gelesen, das ist auch sehr hart, muss ich sagen.
Ja.
Die haben eben eine sehr, sehr krasse und bekanntesten Werbestrategien früher gemacht. Also ganz, 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 ganz früher, so 1900 oder so, deswegen kannten die auch jeder. Und dann stand hier so drauf, dabei erfreuten sich bei vielen deutschen Unternehmen die Abbildung von Afrikanern, die oftmals zwar für ihre Exotik bewundert wurden, aber auch immer als minderwertige und wilde gezeichnet wurde. Großer Beliebtheit.
Ja, die haben einfach.
Naja, es war natürlich, darf man nicht vergessen, es war auch genau dieses Jahrgang nachher, war 1945 und so weiter.
Überleg dir das mal, die haben sich werbemäßig daran erfreut, ein Afrikaner, einen Schwarzen, die haben den einfach ins Lächerliche gezogen und dann auch noch den, also seinen Kopf als Schokolade genommen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ja wirklich geistesgang. Wahrscheinlich diese Geschichte
wird den für immer nachhängen. 2004 wurde daher alle Produkte umfangreich neu gestaltet.
Ja.
Der wurde jetzt sozusagen kein Sarotti Moor mehr, sondern ist jetzt sozusagen Magier.
Ja. Und dieses Zeichen, das moderne Magierzeichen, hing auf der Toilette. Wahnsinn, ob er das noch hat, ich muss ihn mal fragen.
Aber
das
was für ein Ding, dass wir, wie kommen wir denn bitte von deinem Vater, dass du es da gesehen hast, auf sowas, das ändert es ja wieder.
Ich hab, weißt du, vor allem, ich habe immer mal wieder dieses Sarotti-Zeichen im Kopf. Ich wusste aber nicht, wozu das gehört. Ich wusste nicht, dass die Marke Sarotti heißt, die dazu gehört jetzt. So.
Ja, und
das,
auch mit Mohren.
Das Zeichen sehe ich, glaube ich, seitdem ich das an dieser Waschmaschine hängen habe sehen, vor vielen, vielen Jahren, das erste Mal wieder gerade im Internet. Das ist crazy, ey. Das sind richtige Flashbacks. Sarotti, Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mal meiner Oma eine Tafel Sarotti-Schokolade mitbringen. Die haben ja immer noch Schokolade.
Ja, ja, ich glaube auch, dass die qualitätsmäßig sehr hochwertig sind. Also,
stimmt, ja.
Das ist jetzt hier nicht irgendwie, war ja früher schon sehr, sehr beliebt.
Aber im Supermarkt, ey, achte mal bitte drauf, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, ob du Sarotti-Schokolade siehst. Ich bin der Meinung, sowas gibt es nicht im Supermarkt. Aber ich bin gespannt. Ahnung.
Also wir werden nochmal berichten. Beziehungsweise
ich schätze am ehesten schicken. Vielleicht in einem hochwertigen Rewe oder so. Dass
oder
es
Edeka
das dann da gibt.
Center.
Ja. Ja.
Ich würde nur noch eine kurze letzte Sache, und zwar mein Fell der Woche. Und zwar habe ich mein neuestes Video hochgeladen.
Ja.
Und das hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Ja.
Das hochzuladen?
Ja, es waren 35 Gigabyte.
Ja.
Und 35 Gigabyte, du kennst es, Download ist bei uns immer sehr gut. Upload
dauert
eher nicht so. Erstmal musste ich überhaupt 35 Gigabyte in 4K rendern. Das hat schon Spaß gemacht. Hat sehr lange gedauert und dann habe ich es hochgeladen bei mir, bei YouTube.
Ja.
Und ich habe leider einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich es ging ja wieder um das Autotest, der neue, und ich habe einen Soundtest gemacht. Und dieser Soundtest habe ich jetzt leider nicht mit Epidemic Sounds gemacht, wo wir ja beide Lizenzen bezahlen sozusagen, sondern ich habe einfach das Radio angemacht und habe nicht dabei gedacht, dass es ja vielleicht copyright-geschützte Musik sein könnte. Gut, was war natürlich? Zack, wurde das Ding geclaimed und ist irgendwie in, weiß ich nicht, 12 verschiedenen Ländern wurde es nicht angezeigt oder so.
Ja.
Und dann kann man zwei Möglichkeiten machen bei YouTube. Alle Leute, die es nicht auskennen, YouTube, also ist nicht so schlimm.
Es wurde nicht angezeigt. Es ist jetzt stumm an der Stelle.
Genau, es wurde auch noch nicht veröffentlicht, ich habe es extra noch nicht gemacht. Und ich habe dann, du kannst bei YouTube sagen, dass ein anderes Lied ausgetauscht wird. Paul wird das kennen. Habe ich ein cooles Lied gefunden, habe aber nicht dabei bedacht, dass auch meine Sprache, die ich dazu gesagt habe,
weg ist.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das würde ja nicht so schlimm sein, wenn ich es dann merke und dann sage, okay. Aber bei YouTube ist es so, wenn das Video schon online ist, muss es von YouTube nochmal komplett manuell überprüft werden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, 4K, 35 Gigabyte, bis diese scheiß Überprüfung überhaupt fertig war, bis ich das ändern konnte, waren, ich glaube, 6 Stunden. Dass mir aufgefallen ist, ach du Scheiße, es geht gar nicht, muss ich das wieder löschen. Es wurde wieder überprüft, um es dann erst nochmal zuschneiden zu können. Jetzt habe ich die Stelle einfach rausgeschnitten. Aber bis das gedauert hat, glaube ich, anderthalb Tage gedauert. Es war wirklich unfassbar. Jetzt ist es Gott sei Dank
genau. Ja, weil das so lange dauert. Dann musst du es wieder rendern, dann musst du wieder warten.
Die machen das ja, die machen ja die Verarbeitung.
Wie oft ich das aber schon durch habe.
Alter, ich dachte mir so, das kann nicht sein. Und beim Hochladen hat es so viel Internet genutzt, dass meine Freundin mir geschrieben hat, ich war, an dem Tag war ich nicht da. Sie hat gesagt, sogar Instagram auf dem Handy war langsam und hat nicht richtig geladen,
Alter.
Weil das ganze Internet hat sozusagen YouTube verbraucht beim Hochladen.
Ja.
Ich werde es beim nächsten Mal anders machen. Ich werde meinen Laptop nehmen, werde das mit einem Netzwerkkabel an meinem Router stellen. Da habe ich dann ungefähr 5-mal so schnell als hier unten bei mir im Büro, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Aber es ist ja Wahnsinn. Das merke ich auch so richtig, auch gerade beim Rendern. Ich habe ja schon eigentlich einen recht guten Laptop, aber auch bei 35 Gigabyte 4K zu rendern, da hörst du auf jeden Fall ordentlich, wie das Ding arbeitet. Aha. Ja, auf jeden Fall ganz schöner Fail. Ich wollte, dass es Freitag eigentlich 18 Uhr, nee, Samstag 18 Uhr online geht. Dann ist es eben heute erst online gegangen, auf den Montag. Naja,
zwei
auch egal. Später.
Hilft nichts.
Aber das weiß ich genau. Ich habe mich so gefühlt wie du und dachte mir so, was für eine Scheiße. Und du kannst dagegen ja auch nichts machen, weil YouTube ist ja dafür verantwortlich, wie lange die brauchen für die Verarbeitung.
Ja.
Ja, ja. Kleiner Fail.
Ist nervig, sehr nervig. Mein Lieber, jetzt kommen wir aber mal hier wieder weg. Eine Stunde acht haben wir jetzt gelabert.
Ja, was doch, das wieder länger, doch wieder länger als wir dachten.
Jetzt gedacht, kurze Folge, ne?
Ja. Aber wir sind doch so abgeschweift, aber es war auch interessant.
War wirklich gut. Und wieder Themen, die wir noch nie besprochen haben. Ist doch geil. Ich möchte jetzt am Ende habe ich noch einen kleinen Tipp für die Leute. Und zwar was zum Entspannen. Und zwar wirklich zum Entspannen. Für mich zumindest. Und zwar, den Link packen wir in die Podcast-Beschreibung. Wenn ihr mal wirklich einen Moment der Ruhe braucht, weil ihr gestresst seid, dann geht ihr auf YouTube und geht mal auf den Kanal von Malte Marten. So heißt der. Der hat 537.000 Abonnenten. Und das Lied oder das Video, was ich da meine, hat 3,424720 Millionen Aufrufe. Und heißt Seeds of Growth. Eine Stunde Handpan-Musik. Eine Handpan ist eine Art Schale mit so Bobbeln drauf. Das macht sehr schöne Klänge, wenn man da drauf haut.
So rundlich?
Ja.
Das habe ich mal in der Fußgängerzone gesehen. Richtig krass.
Ja, das ist wirklich krass. Und der sitzt draußen in der Natur, in den Bergen und gibt sich diese Handpan hin. Und irgendwie diese Melodie hat so etwas Beruhigendes. Ich kann mir das nicht erklären. Es ist unfassbar. Ich habe mir das schon mehrfach im Hintergrund angemacht. Einfach, wenn ich irgendwas gemacht habe, keine Ahnung. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ihr findet den Link in der Podcast-Beschreibung. Klickt da mal drauf, hört euch das mal an. Kostet nichts, kann man sich einfach mal reinhören. Das ist irgendwie geil. Also die Leute sind auch begeistert darunter. Ist genau das Richtige für jetzt, schreibt einer da drunter und so weiter und so weiter. Also ist eine coole Sache. Ja, und ansonsten Servus und Grüß Gott. Wir sind raus für heute. Gehabt euch wohl und passt aufeinander auf. Seid nicht so gesund mit den anderen. Bleibt gesund. Bleibt vor allem auf der richtigen Spur und driftet nicht zu sehr in irgendeine radikale Richtung ab. Und damit kann man sagen, Tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Kuss, Kuss.
Kuss, Kuss.
Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen.
Überall da, wo es Podcasts gibt.